Wir starten eine kleine Extra-Runde, denn wir schrauben gerade im Hintergrund an ein paar Ideen. Damit ihr in der Zeit nicht auf uns verzichten müsst, bis da was spruchreif ist, haben wir hier aber eine Art Interimsstaffel für euch aufgenommen unter dem Motto Neuanfang. Als erstes erzählt Nina uns aus der Zeit, als sie in Norddeutschland in ein neues Leben gestartet ist.
Und ich konnte diesen dummen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, schon ab Tag 1 in der Ausbildung nicht hören. Da dachte ich mich schon, ich muss Herrin werden.
Du bist das perfekte Beispiel dafür, dass sich auf eine Reise machen einen halt auch irgendwo hinführt. Ihr könnt nur irgendwo hinkommen, wenn ihr euch bewegt.
Genau, darum egal geht's. Wie langsam.
Und jeder Neuanfang beginnt mit einem Schritt.
Also, dass ich jetzt heute Domina bin, hätte ich mir 2014 nicht gedacht.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode G&H, der Gangster, der Junkie und die Herren hier beim SWR 3. Wunderschön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir sind am Stissel mit so einer kleinen, ja, mit so ein paar Zwischenfolgen, denn wir planen was Großes für euch.
Ist aber noch nicht spruchreif.
An der Stelle wurde gesagt, wir wissen, wie abhängig ihr seid. Und da lassen wir euch aber noch ein bisschen zappeln. Dürft ihr gespannt sein, was da kommt. Bis dahin reden wir über Neuanfänge. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich die bezaubernde Nina Workhardt. Hi!
Hallo, ich bin wieder mit am Start, die Herrin in der Runde. Und ich freue mich extrem, dass ich mittlerweile sogar schon Nachrichten bekomme zu Hey, ich feiere euren Podcast, der Gangster, der Junkie und die Herrin extrem. Also es scheint bei euch angekommen zu sein. Und bin so herzlich aufgenommen worden. Ich habe jetzt eine ganze Staffel mit euch hier schon abgedreht und freue mich auf diese Zwischenepisode, weil das Thema Neuanfang, glaube ich, ziemlich spannend werden kann.
Das glaube ich auch. Die erste Episode ist ja sogar eine, die du mitgebracht hast. Aber bevor wir da hingehen, stellen wir natürlich den Gangster in der Runde vor. Und das ist niemand Geringeres als Maximilian Pollux. Wie immer eigentlich.
Hallo.
Brandet ihn richtig.
Brandet ihn richtig.
Er hat Frauenbesuch mitgebracht heute.
Ich hab heute eine junge Dame dabei, die Lilly.
Ein Jahr alt.
Die Lilly, die Maus. Die guckt auch schon und die macht die ganze Zeit Unfug. Deswegen, wenn ich hin und wieder mal so Lilly aussagen muss, dann wisst ihr, was los ist.
Dass die Maus Lilly eigentlich ein Hund ist und hier im Studio gerade mit uns gemeinsam aufnimmt.
Genau, kleiner weißer Malteser.
Unfassbar süß.
Aber starkes Herz, ist eine Kämpferin.
Herz nach einer Bulldogge.
Die ist, wenn ihr Game of Thrones schaut, das ist eine Arya. Das ist keine Sansa, das hier ist eine Arya. Macht dementsprechend viel Ärger. Braucht sie aber auch, weil sie wächst zusammen mit einer Bulldogge auf. Also, ja. Let's go.
Genau, hier ist was los. Also falls ihr im Hintergrund Hundegeräusche oder Pollux-Geräusche oder Roman-Lemke-Geräusche hört, das ist alles richtig. Ihr hört richtig. Und ab und zu klackert vielleicht auch mein Zungenpiercing oder meine Ohrringe. Ich wurde von der Redaktion freundlich darauf hingewiesen, den Zuschauern mitzuteilen, dass hier keiner eine Schraube locker hat, sondern dass einfach der Schmuck ist, der an mir runterhängt.
Klingst wie ein Würfelbecher.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Immer gut.
Das ist die charmanteste Beleidigung, die ich seit langem gehört habe. Du klingst wie ein Würfelbecher, Mädel. Jo, ey, dann lass uns doch starten. Du hast uns eine Episode mitgebracht, Nina, zum Thema Neuanfang.
Ich finde aber, Neuanfang, finde ich, ist ein krasses Zwischenthema.
Ja, ist ein krasses Zwischenthema.
Man denkt sich sofort, oh, hätte ich eine Staffel machen können wahrscheinlich.
Ja, da habe ich auch als erstes gedacht und ich finde das auch einen schönen Kontrast zu dem Leichen im Keller, was wir vorher hatten, weil das war ja oft sehr düster oder auch mit berechtigten Triggerwarnungen versehen und Neuanfang hat in meiner Empfindung viel Potenzial auch für Auftrieb und für was Positives.
Aber gleich,
nicht nur, aber...
Genau, ich gebe gleich, ja. Also jeder denkt, jetzt gibt es hier nur weichgespülte Sachen. Der erste Gast, den ich angefragt habe, hat direkt gesagt, ja, bin ich dabei, weil Neuanfang bedeutet für mich nicht unbedingt positiv. Mhm. Und ich so, oh, weil ich hatte, also ich fand es auch eher positiv in meinem Kopf.
Da kann ich euch jetzt auch schon mal auf meine Episode einstimmen. Eine von meinen beiden Episoden, die wird auch... Die tut weh. Aber generell bin ich bei dir, Nina. Neuanfänge ist ein wunderschönes Thema, hat mega viel Potenzial für Persönlichkeitsentwicklung, zum Inspirieren für jeden da draußen, dass man auch aus den schwierigsten Zeiten was rausholen kann und einfach neu anfangen kann. Ne?
Genau.
Das Erste, was mir einfängt, immer wenn es um Neuanfang geht oder so, das Erste, was in meinen Kopf kommt, ist immer Stufen.
Genau.
Das Gedicht so, ne? Hesse, und da ist ja dieser eine Satz drin, dieses und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es mit einer ADHS zu tun hat oder mit der PTBS, aber warum auch immer, ich tue mich immer schwer, was Neues anzufangen. Also ich habe immer ein bisschen Angst vor, vor allem, weil dann ja auch Dinge enden.
Ja.
Und das ist jetzt das, ich bin gespannt, ob wir jetzt in den Folgen rauskriegen, also meine Angst davor rausnehmen können, ob es anderen Leuten auch so geht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob was bei mir passiert.
Ja, lass jetzt noch nicht so viel darüber reden, weil tatsächlich, wir haben ja eine ähnliche Diagnose, eine gleiche Diagnose, bei mir ist keine PTBS dabei, aber das wird thematisiert. Also auch hier, ne? Speichert euch schon mal die nächsten Donnerstage ein.
Ja.
Da kommt was.
Das wird spannend.
Und krasse Gäste haben wir.
Oh ja.
Boah.
Was ich gerade noch sagen wollte, ich finde es auch bezüglich Stufen interessant, wenn man selber sich über Neuanfänge in seinem Leben Gedanken macht, zu erkennen, an welcher Stelle die nächste Stufe kam. Also so retrospektiv betrachtet, erkennt man dann ja erst, was vielleicht sogar für einen kleinen Schritt zu einem großen Neuanfang geführt hat im eigenen Leben. Mhm. Müssen ja nicht immer riesige Veränderungen sein, sondern manchmal führt ja so eins zum anderen und erst retrospektiv versteht man, was den Auslöser für den Neuanfang gegeben hat. Mhm. Das finde ich ganz interessant.
Fühle ich. Vor allem in meinem Leben ist es ja wirklich, das ist eine der meistgestellten Fragen, die ich bekommen habe die letzten 9 Jahre. So, wann hast du dich denn entschieden, neu anzufangen? Oder wie hast du das denn gemacht? Und die Leute hoffen immer auf so diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, ach, jetzt bin ich kein Krimineller mehr. Ach, jetzt verkaufe ich keine Drogen mehr oder so. Und ich habe den nicht, sondern es sind viele kleine, einzelne Flügelschläge von Schmetterlingen, die dann später halt hier einen Tsunami ausgelöst haben.
Und es ist halt ein Prozess, so wie bei alles im Leben. So, es gibt halt nicht diesen also ganz, ganz selten diesen einen Moment, wo du sagst, ey, das war der Schlüsselmoment, da bin ich Millionär geworden.
Ja.
Bin gespannt. Also wir werden, glaube ich, alles haben.
Ich denke auch. Wir fangen jetzt mit einer Story an. Ja, wir brauchen keine Triggerwarnung heute für meine Geschichte oder zumindest kann ich sie noch nicht kommen sehen. Also man weiß ja nie, was einen triggern könnte, aber meine Story, glaube ich, wird niemanden zum Weinen bringen hier am Tisch. Viele haben mir tatsächlich in meinen DMs auch geschrieben, dass sie gerne mehr zum Thema BDSM und Fetisch und so hören möchten. Und meine Story dreht sich so ein bisschen um die Anfänge. Also so grob angerissen habe ich das ja schon mal, wie ich dazu gekommen bin, aber nicht ausführlich. Und das ist einer der größten und wichtigsten Neuanfänge in meinem Leben. Mhm. Und da möchte ich mal ein bisschen eine Reise mit euch zurückgehen, so zu der Nina, die so 16, 17, 18 Jahre alt war. Und wie sie dann zu der Frau geworden ist, die sie heute ist. Also ich bin super früh ausgezogen mit 16 und habe dann erstmal in einer WG gelebt, später in meiner ersten eigenen kleinen Wohnung. Und Freiheit ist mir immer extrem wichtig gewesen. Also der Komfort, den man so im Elternhaus hatte, der war mir nicht wichtiger als meine eigene Freiheit. Als ich lebe lieber scheiße, aber dafür kann ich entscheiden, was ich heute mit meinem Leben anstelle. Niemand sagt mir was.
Fühle ich hart.
Mhm. Und ich war halt ein Rebell. Also das hat mich natürlich dann nochmal geboostert. Ich war absolut motiviert, mein Leben alleine auf die Kette zu kriegen. Wollte einfach mein Ding machen. Und in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und so, diese Welt war mir einfach viel zu klein. So bin ich dann in die nächste Stadt gezogen und habe dann erstmal versucht, Jobs zu finden. Zeitweise hatte ich 4 Jobs gleichzeitig und das waren alles keine Sachen, die auch nur ansatzweise mit Milieu oder so zu tun gehabt hätten. Ich habe da noch nicht mal drüber nachgedacht, auch nur einen Zeh reinzusetzen.
Was war dabei?
Ich habe in einer Boutique gearbeitet als stellvertretende Shopmanagerin. Ich habe Promotion gemacht für alle möglichen Sachen, also so Tageseinsätze. Ich habe Kinderbetreuung gemacht und gekellnert.
Aber warte mal, also das ist ja schon krass. So die ersten Jobs und dann so stellvertretende Jobmanagerin.
Ich glaube, weil ich recht kommunikativ war immer und mich ganz gut verkaufen konnte, habe ich dann auch direkt so eine, in Anführungszeichen, gute Position als junger, ungelernter Mensch bekommen.
Ist aber auch oft, klingt gut, ist aber oft ist der Job, wo du halt echt, nur du bist halt der hart gefickt wird die ganze Zeit.
Ja, also,
Verantwortung, aber trotzdem irgendwie dann doch nicht entscheiden darfst, so, weil stellvertretend.
Aber trotzdem brauchst du ja in der Regel eine gesonderte Qualifikation, um dich härter bumsen zu lassen, weißt du?
Hast du schön formuliert. Jeder
also,
im Raum.
Ja, okay.
Ach, mit Nina kann man so reden.
Nein, ich rede immer so, egal wer vor mir sitzt.
Aber es ist schon richtig, also man muss was abkönnen, weil ich war da damals, also als ich diesen Job hatte, so gerade 18, und da hatte ich natürlich nur ältere Leute unter mir im Team. Also ich habe die Dienstpläne gemacht für Leute, die vielleicht sogar 30 waren. Das Team war cool, will ich gar nichts zu sagen, aber das war halt schon ein stressiger Job mit wenig Leidenschaft, sag ich mal. Und das war mein Hauptjob.
Was ich mich frage ist, weil Promotion war jetzt das Einzige, was ich jetzt direkt rausgehört hätte, was eigentlich so mit Aussehen zu tun hat.
Mhm. Aber Modejob doch auch, in einer Mode...
Boutique?
Ja.
Kannst du da nicht? Ist da nicht egal?
Also doch, musst du auch.
Also, ja, aber...
Musst du auch jeden Tag ausgeputzt sein.
Ja? Ja, aber ist es jetzt... Aber das Ding ist ja so, als ich dann... Also wenn ich jetzt nicht Gangster gewesen wäre, dann hätte ich direkt überlegt, so, hey, was kann ich mit dem machen, was mir Gott mitgegeben hat?
Ich kenne deine alten Bilder. Ein schmächtiger Typ mit einer Brille.
Ein schmockiger Lauch mit einer Brille und einer schlechten Frisur.
Nee, Promotion, ja.
Der definitiv. Aber das ist vielleicht so ein dummer Männergedanke, dass man sich denkt, boah, wenn ich ein hübsches Mädel wäre, ey, dann würde ich...
Das weißt du mit 16, 17 selber gar nicht. Also du denkst nicht, dass du eine Bombe bist. Du hast da deine eigenen Issues. Du lernst dich selber gerade kennen. Das kommt alles viel später. Du weißt mit 16, 17 nicht, dass du attraktiv bist. Und wenn, dann nur, weil du das schon 15 Jahre lang erzählt bekommen hast, was für eine süße Maus du bist. Aber ich war nicht so eine süße Maus. Ich war eher ein Rebellenpunk. Ich wollte anecken. Also ja, das war überhaupt nicht so in meinem Kopf, dass ich jetzt mit Kokettieren und irgendeiner Charming Art und so weiter mehr machen könnte. Okay, also im Kellnerbereich hat das natürlich auch geholfen, dass ich irgendwie ganz kommunikativ bin. Aber das war gar nicht so mein Hauptgedanke, dass ich damit was machen könnte damals.
Es gibt auch voll viele Frauen, die wissen im Erwachsenenalter noch nicht mal, dass sie
hot sind. Traurigerweise, ja, genau.
Ihr seid alle hot. Das wollte ich euch jetzt mal hier an der Stelle sagen. Ihr seid alle hot. Und wenn es euch keiner gesagt hat, dann haben die Leute nur noch nicht richtig geguckt. Ich sag's euch hier, ihr seid alle hot.
Ja, wir haben uns jetzt über das Modegeschäft oder die Boutique unterhalten, aber das war eigentlich ein richtiger Kackjob, denn diese Idioten haben mich manchmal ein paar Monate lang nicht bezahlt.
Boah, das ist das Ätzendste.
Und ich hatte halt diesen, also ich war da festangestellt. Ich war nicht nur irgendeine Aushilfe, die dann denkt, fuck it, ich bleib zu Hause, sondern das war mein Hauptjob. Und ich bin halt jeden Tag hingegangen, obwohl manchmal 2-3 Monate kein Geld kam.
Wow.
Und ich saß dann in meiner kleinen Bude und habe mir mit meinem Kaninchen manchmal einen Eisbergsalat geteilt und Knäckebrot gefressen. Also das war eine richtig harte Zeit. Und dieser Arbeitgeber hat sich dann natürlich auch mit mir verscherzt, weil ich einfach irgendwann kein Vertrauen mehr hatte, dass dann nächsten Monat das Geld kommt. Und ich musste irgendwas tun und habe dann mehr gekellnert und mehr andere Sachen versucht zum Auffangen zu finden. Und beim Kellnern habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt. Das ist meine längste Beziehung gewesen, mit dem war ich wirklich jahrelang zusammen und das war eine ganz coole Story eigentlich. Also wir haben uns so klassisch kennengelernt auf der Terrasse. Er war ein Freund von meinem damaligen Chef und ich hatte einen jungen Chef. Und ich habe da halt gekellnert, wie gesagt, und der kam von viel weiter weg und hatte irgendwie nur einen Auftrag in der Nähe und ist dann aber immer wieder gekommen, nur um mich zu sehen. Und so hat er mich dann kennengelernt und ja, wir sind zusammengekommen und nach 3-4 Monaten Beziehung bin ich dann in den Norden gezogen. Und erst ging es nach Bremen. Da vielleicht auch mal so ein bisschen die Frage in die Runde. Ich habe das damals richtig unkompliziert gestaltet. Ich habe den 3-4 Monate lang kennengelernt. Dann habe ich den mitgenommen, meiner Mutter gesagt, hör mal, das ist der und der. Ich bin da mal weg. Und bin dann weggezogen. Also ich habe ihr den vorgestellt und im gleichen Atemzug bin ich 500 Kilometer weit von meiner Heimat weggezogen. Und dann gibt es natürlich auf der einen Seite Gegenwind. Oh, ihr kennt euch noch nicht so lange. Bist du sicher? Auf der anderen Seite war das meine längste Beziehung, in der ich sehr viel Gutes gelernt habe oder auch gelernt habe, wie sich eine richtige, balancierte Beziehung anfühlen muss. Und deswegen aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, scheißegal, wie lange ihr euch kennt, das Gefühl ist das, was zählt. Und was würdet ihr sagen, Jungs? Ich glaube, vielen geht es nämlich so, weil ich, wenn ich mit Mädels spreche, öfter so was höre wie, ja, du musst es erst mal testen. Und dann denke ich mir... Muss
ich
doch
glaub,
jeder
das
selber
ist total
wissen, oder?
Schwierig, einen Mann dazu zu befragen.
Ja, deswegen frage ich euch ja, jetzt strengt mal die Synapsen an, Jungs.
Also ich glaube auch, dass das Gefühl immer erstmal am wichtigsten ist.
Wie lange bist du denn mit Jenny zusammen gewesen, bevor ihr zusammengezogen seid?
Auch so ungefähr. Also
habe ich dich?
Aber auch so ungefähr 3-4 Monate. Am Anfang habe ich ja da in dieser Ghetto-Wohnung gelebt, ne? In dieser 1,5-Zimmer-Wohnung im Plattenbau.
Absolut beeindruckend, damit kriegst du jede Frau.
Und so, dann bin ich immer zu ihr gegangen, weil sie sollte ja nicht wissen, wie ich da nun wirklich lebe.
Hause, und könnte man fast sagen.
Ich glaube beim dritten oder vierten Mal hatte ich schon eine Reisetasche dabei. Und hat sich schon gecheckt, okay. Was passiert denn hier gerade?
Max war eh ein Vagabund, der hat wahrscheinlich öfter die Reisetasche abgestellt.
Ich glaube, bei uns war es schon fast ein Jahr. Oder ein halbes Jahr, bis wir zusammen gewohnt haben.
Naja. Das ist bei allen nicht viel.
Es ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Also dieses, ziehst du bei jemandem ein, ne, in die Wohnung, oder nimmst du zusammen eine neue Wohnung?
In dem Fall hatten wir zusammen eine neue Wohnung genommen.
Genau, und das ist ja dann ein großer Schritt für beide. Und sonst jetzt, wenn man sagt, okay, hey, ich ziehe bei dir ein, weil meine Wohnung ist Schrott und deine ist ein bisschen geiler und wir wollen lieber hier sein. Das ist noch ein bisschen einfacher vielleicht. Wobei dann das Problem kommt, dass du, ich glaube, es ist leichter für ein Paar in eine neue Wohnung zu ziehen,
absolut,
als gemeinsam die alte.
Also es ist, guter Punkt. Also alles hat seine Vor- und Nachteile, ne? Aber ich glaube, gerade wenn Männer zu Frauen in die Wohnung ziehen, dann ist klar, pass mal auf, das ist hier meine Bude, du hast dich an meine Regeln zu halten.
Er hat zu Recht.
Aber wenn es gemeinsam...
Du fasst hier nichts an.
Ja, ist so.
Fühl dich wohl, aber...
Du kriegst ja deine Schublade, das war's. Genau. Und aber wenn man zusammenzieht, dann ist da so viel Reibungspotenzial.
Außer du wirfst dich direkt auf den Rücken.
Ja, ja, genau, oder Entfaltungspotenzial.
Direkt frag, schau mal meine Wohnung. Warst du jemals bei mir zu Hause?
Nein, immer noch
nicht. Warum denn nicht? Komm doch mal vorbei. Du wirst nicht erkennen, dass es meine Wohnung
ist. Hab ich auch nicht. Du hast recht, wirklich.
Da siehst du von mir.
Null Pollux.
Du hast mich nie eingeladen.
Komm jederzeit. Das Ding ist, ich habe Schränke. Ich habe mehr Schränke als die Cat. Voll mit Zeug, weil ich halt einfach irgendwie, keine Ahnung, weil meine Sachen größer sind. Kapuzenpulli von mir ist irgendwie wie 4 Klamotten
4XL.
Von mir. So, und aber so die Wohnung selber, weil mir ist es ja egal, wie das Ding designt ist. Ja. So, Hauptsache es ist sauber und es ist schön.
Ist es.
Und es ist es, genau. Aber du siehst nirgends. Und das ist auch gut, weil wenn es von mir wäre, dann wäre das wäre auch schon wie ein 16-Jähriger.
Ja, ja, so ein Gesenker.
Das ist ein Scarface-Poster und daneben ist irgendwie ein Gorilla mit einer Cappy. Schau, der hat eine Banane statt einer Knarre. Ist cool, oder? So wäre das dann. Und deswegen, da gebe ich das aus der Hand. Ähnlich wie bei der Hochzeit, weil es mir nicht so wichtig ist, wie es gemacht ist. Okay. Sie aber eine klare Vorstellung hat, wie es sein muss. Ja, aber das würde ich jetzt nicht mal Mann, Frau, sondern...
Doch, aber das ist
der, dem es wichtiger ist, der soll es machen, und der, dem es unwichtiger ist, der soll sich...
Am Ende ist wichtig, dass sich beide auch in dieser Wohnung wohlfühlen. So. Und wenn du nun mal, da musst du auch ehrlich zu dir selber sein, und das ist, glaube ich, auch so ein Neuanfangsding, gerade wenn man das erste Mal zusammenzieht, da muss man dann halt auch irgendwie mal ehrlich zu sich selber sein und merken, okay, ich bin Dulli, ich habe gar keine Ahnung von Einrichtung, mach mal.
Also das finde ich als Frau auch immer sehr begrüßenswert. Ich hatte auch immer das Glück, Herren wie dich, Max, zu haben, die sagen, ich vertraue auf deinen Geschmack, mach mal, wie du denkst, ich will, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Und ich als Frau nehme das gerne an und freue mich über diese Aussage und denke mir, okay, dann mache ich das so.
Geil.
Ja, schön. Also ich glaube, da werden viele Frauen zustimmen und das ist angenehm.
Und andersrum, wenn ihr Männer seid und es euch wichtig ist, dann...
Genau, wenn es euch nicht wichtig ist, dann
eine Frau, der es nicht so wichtig ist, weißt du so? Aber wenn es beiden wichtig ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es Reibung gibt.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, aber das hatte ich Gott sei Dank nicht den Fall.
Ansonsten machst du es ganz pragmatisch, wie ganz, ganz viele Leute in ihren Beziehungen. Die Männer sind für die Technik.
Paarberatung.
Die Männer sind für die Techniksachen zuständig, die Frauen für die Einrichtung. Und so haben beide was gewonnen.
Ja, schön.
Oh, die Kommentare.
Jetzt
die geht schön an den Herrn Lemke direkt.
Genau aus dem Grund habe ich es gemacht.
Genau. Können wir kaum abwarten, was da reinflattert. Im Norden ging es endlich bergauf, Leute. Ich bin dann halt nach 3-4 Monaten weggezogen und hatte ein neues Leben. Und das ist gar nicht der Neuanfang, aber es ging auf jeden Fall schon mal bergauf. Ich habe einen Job in einem coolen Fitnessstudio gefunden, habe mich da richtig wohl gefühlt. Ich hatte da ein tolles Team und ich konnte mich in Ruhe auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz machen, weil ich war da gerade 18 Jahre alt. Und ich wusste, ich muss auf jeden Fall, dieses klassische Denken hatte ich im Kopf eingetrichtert, du musst was lernen, du musst was abschließen, du musst, du musst, du musst. Das war mein Glaubenssatz, einfach aufgrund meines Elternhauses. Und ich hatte den festen Entschluss, dass ich mich so lange bewerbe, bis ich eine Ausbildung finde, auf die ich Lust habe.
Hattest du einen Schulabschluss?
Ja, ich war bis zur 12. Klasse auf dem Gymnasium. Hab also einen Realschulabschluss erweitert und mit der Ausbildung...
Ach so, aber du hast nicht ein Abi gemacht?
Nee.
Ah.
Habe ich vorher.
Einfach 2 Jahre mehr Schule gemacht, so, weil es so geil ist.
Ich war immer so scharf darauf, frei zu sein und Geld zu verdienen, dass mir diese 4 Jobs lieber waren, als weiter irgendwie bis 17 Uhr in der Schule zu sein.
Digga, 4 Jobs.
Ja, das war letztendlich viel anstrengender, glaube ich, aber ich weiß nicht, ich habe nicht dran geglaubt, dass ich das Abitur packe. Ich war so fokussiert auf Arbeit und Geld verdienen, Führerscheine machen, auch ich wollte Motorrad fahren. All diese Dinge waren mir so viel wichtiger.
Aber ganz ehrlich, also hier der erwachsene Roman, der ich ja heute so halbwegs bin, der denkt so, ey krass, was für ein Drive Nina damals schon hatte.
Ich hatte noch nicht mal Bock
auf einen Job.
Ja. Auf jeden Fall hatte ich dann im Norden endlich einen coolen Job im Fitnessstudio. Das war auch ein besseres Fitnessstudio mit Wellnessbereich. Also keine Kette, sondern so ein gut aufgestelltes, schöneres Studio mit einem angenehmen Klientel. Und da standen auch immer dicke Autos auf dem Parkplatz. Und ich hatte schon immer ein Faible für Autos und habe dann gedacht, so das Klientel gefällt mir, Autos liebe ich, wieso lerne ich nicht was mit Autos? Ich hatte mein Leben lang immer mit Autos zu tun, als Kind in der Werkstatt rumgesprungen und das war einfach irgendwie so meins. Und im Norden, da wo ich gelebt habe, das war noch in Bremen, gab es ein ganz großes Autohaus, was so die Top-Marken hat, die größten 5, die ihr euch vorstellen könnt, die PS-stärksten Autos.
Und Lada.
Nenn noch mal ein paar mehr.
Lada, Honda.
Genau. Also Sportwagen, PS, laut, schön. Und das war auch eine andere Welt in meinem Kopf. Also dieses Luxusthema, das hatte in meiner Kindheit nicht stattgefunden. Und für mich sah das alles sehr verlockend aus. Gekoppelt mit dem Fakt, dass ich halt Autos sowieso mag.
Also so eine Glitzerwelt.
Mhm. Ich habe mich aber reihum beworben, auch in anderen Autohäusern. Und am Ende dieser Bewerbungsphase hatte ich tatsächlich die Wahl. Also ich konnte mir aussuchen, welchen Ausbildungsplatz ich nehme. Ich hatte was bei einem Großhändler angeboten bekommen und eben glücklicherweise auch in diesem Luxusautohaus. Habe mich da persönlich vorgestellt. Damals kam das noch richtig gut an, wenn man da persönlich seine Bewerbung abgegeben hat. Das ist jetzt ja auch schon, ja, das ist 10 Jahre her. Da ging nicht alles so online mit E-Mail und Pipapo, sondern ich konnte das noch mit meiner eigenen Ausstrahlung antreiben, dass das funktioniert, dieses Ding. Und ich wollte das wirklich und war auch bereit, für diese Ausbildung viel zu opfern, weil ich wusste, das ist eine große Sache.
Ich glaube, es geht heute noch.
Meinst du? Ja. Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, Persönlichkeit geht heute noch. Und es wird, also, immer. Wenn ihr euch was wirklich haben wollt, dann finde ich, das ist immer noch der beste Weg. Natürlich müsst ihr es online auch schicken und es muss online auch alles passen und der Online-Auftritt muss sitzen. Aber wenn jemand persönlich dazukommt und das vielleicht abgibt und sagt, hey, ich habe es auch noch als E-Mail geschickt, aber ich wollte es einfach persönlich hier bringen. Ich wollte meinen späteren Arbeitsplatz mal reinschnuppern. So, wenn ihr irgendwie so kommt und ihr seid lustig und sympathisch und nett, auf jeden Fall besser als nichts.
Genau, und vielleicht vorher informieren, wer sitzt am Empfang oder wem läuft man in die Arme, das ist immer gut. Also für alle, die eine Ausbildung suchen gerade oder irgendwie das Thema auf dem Zettel haben, man kann sich da vorher schon ein bisschen vorbereiten und ich glaube, das bringt was.
Ja, und wenn ihr am heutigen Arbeitsmarkt eine Ausbildung sucht und sie nicht findet, dann solltet ihr eure Unterlagen nochmal überarbeiten, weil wir haben extreme Knappheit und eigentlich sollte jeder einen Platz kriegen.
Das stimmt. Auf jeden Fall war ich extrem erleichtert, als ich dann endlich einen Ausbildungsplatz in der Tasche hatte, weil ich natürlich kein Gefühl des Scheiterns haben wollte und auch meiner Familie und Freunden irgendwie rückmelden wollte, dass hier im Norden alles gut läuft. So, ich wollte denen zeigen, dass ich das schaffe, dass das hier jetzt bergauf geht und alles noch besser als nach meinen Vorstellungen läuft.
Da hat natürlich der Ausbildungsplatz einen besseren Stellenwert als ich arbeite im Dollhaus.
Ja, absolut.
Ich meine, irgendwie, okay.
Ja. Lustig, dass du das ansprichst, weil ein paar Jahre später, am Ende der Ausbildung, habe ich ja tatsächlich mal bei Hooters gearbeitet, auf der Reeperbahn in Hamburg. Hab da in Hotpants gekennet. Ja, weil ich Kohle brauchte.
Ja, du würdest doch tatsächlich dann als Tänzerin so viel mehr Kohle verdienen als bei Hooters.
Ja, aber das war irgendwie damals, weiß ich nicht, dachte ich, ist noch nicht so schlimm, wie zu tanzen.
Okay.
Das ist ja auch interessant, wenn ich Nachrichten bekomme, dann glauben die Zuhörerinnen und Zuhörer oft, dass ich schon von Anfang an 100% gegeben habe in meinem Fetisch-Game oder als Herrin, als Domina. Aber auch das ist ja eine Reise, das ist eine Entwicklung. Mhm. Am Anfang denkt man, oh, ich muss alles anonym machen. Fast alle Frauen in der Szene fangen mit so Kleinigkeiten an, wie erstmal ein paar Bilder von Füßen oder vielleicht ein paar Socken verkaufen. Das ist ja nicht, dass man direkt, boom, da ist, in Lack und Leder da steht, sein Gesicht zeigt und sagt, wer will mir dienen? Mhm. Das ist eine Reise und auf dieser Reise war ich auch mal bei Hooters und habe gedacht, ja, das klappt bestimmt, da muss ich nicht irgendwas Verboteneres machen.
Weil die besten Chicken Wings haben.
Ja, und ich habe da nie gegessen, damals war noch Wettkampfzeit, ich habe noch
gar nicht,
nie
da
bei
was
Hooters
zu essen.
Gegessen. Ja, American Food.
Chicken Wing, armes Hühnchen.
Sehr armes Hühnchen. Für alle, die es nicht kennen, Hooters ist eine amerikanische Fastfood-Kette, wo Frauen in Hotpants und in einem Tanktop oftmals männlichen Gästen Essen servieren und Getränke mit Alkohol.
Und das Hooters, diese sind 2 O. Und die sind eigentlich genauso über die Brüste, die auch diese O's, so, das ist schon so gedacht.
Das ist so krass, darüber könnte ich eine eigene Folge machen.
Darüber machen wir mal eine Folge. Ich finde es sehr interessant.
Erinnert mich dran.
Wir machen eine Fastfood-Folge.
Ich war ja mal bei
McDonald's.
Du warst bei McDonald's? Du hast da gearbeitet?
Ich habe bei McDonald's.
Boah. Ich war auch mal bei McDonald's, habe mir 2 Big Macs. Egal.
Also da können wir wirklich, das hat dafür gesorgt, dass ich nie wieder arbeiten wollte in meinem Leben.
Ja. So, ich mach mal den Turbo ein bisschen an. Angefangen habe ich die Ausbildung quasi in Bremen, aber diese Filiale wurde dann geschlossen aufgrund von internen Umstrukturierungen und die hatten noch eine Filiale in Hamburg und die sollte vergrößert werden. Dieser Standort sollte weiter ausgebaut werden und das war eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich nach Hamburg gegangen bin, weil die konnten mich nicht mehr loswerden. Ich war schon Azubi und zu Beginn der Ausbildung haben die mich quasi nach Hamburg verschifft und dort war wieder ein Neuanfang. Ich habe da einfach alleine dann die Ausbildung begonnen und musste sehr, 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 sehr kleine Brötchen backen, weil Hamburg einfach auch finanziell nochmal ein anderes Pflaster war als Bremen. Mhm. Also Bremen ging klar, da konnte ich mich mal kurz so rehabilitieren. Und in Hamburg hat es mir dann wirklich so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich einfach 500 Euro Ausbildungsgehalt bekommen habe und allein die Miete für meine kleine 50 Quadratmeter Wohnung schon 1000 Euro war. Und das war jetzt keine Luxuswohnung, das ist einfach nur Hamburg.
1000 Euro und du hast 500 Euro, das ist ja eine Diskrepanz.
Von 500 Euro.
Von 500 Euro,
nur für die Miete. Und gestankt.
Nur für die Miete.
Ja, das war auf jeden Fall eine extreme Bauchlandung für mich, so zu erkennen, fuck, das Geld reicht vorne und hinten nicht. Und ich muss irgendwie versuchen, nebenbei was zu machen und nur mit Promotion-Jobs am Wochenende und keine Ahnung, das wird nicht ausreichen.
Das ist auch auf die Dauer psychisch nicht so geil. Also
ja, diese Existenzängste.
Ja, auch generell Promo, wenn du am Tag irgendwie von 100 Leuten 98 Absagen kriegst.
Nein,
ich hab keinen Bock auf dich.
Ja, halt's Maul.
Ja, genau.
Hä, ich dachte Promo, ich weiß gar nicht, da sehe ich mal, dass ich nicht mehr weiß, was Promo ist. Ich dachte Promo ist, man steht so rum und sieht geil aus.
Ach so, wenn du einen richtig guten Job hast, dann vielleicht ja. Also ich hatte auch so Abendveranstaltungen, wo ich nur rumstehen und geil aussehen musste. Es ist die einzige Aufgabe. Aber dann gibt es auch Jobs, wo du auf dem Marathon in Hamburg Traubenzucker verteilst und da rennst du den ganzen Tag mit oder du verteilst am Jungfernstieg Samples für Kosmetikprodukte und so.
Und wenn es ganz scheiße läuft, machst du für große Umweltorganisationen, ja, versuchst du Verträge unterschreiben zu lassen.
Das ist alles, das will ich gar keinen Fall.
Würde ich auch nicht mehr. Also, aber sowas, genau, das sind so Promo-Jobs.
Aber das sind die mich immer anhalten. Beim
ja.
Da frage ich mich,
da, wo du immer unterschreibst.
Weißt du was, die sind nicht gut ausgebildet, weil du siehst, ich habe einen Hund in der Linken, ich habe drei Taschen, ich ziehe einen Koffer und ich renne in den Bahnhof rein. Glaubst du wirklich, ich kann jetzt anhalten?
Ey, da glaubst du nicht, dass
hast du mal irgendjemand... Eine
hast du? Nein.
Aber das ist auch naiv von dir. Glaubst du, die sind ausgebildet?
Denen ist es scheißegal, die kriegen einfach eine Ansage, spricht jeden an, den ihr fangen könnt.
Ja, aber
so.
da würde ich, okay, dann mache ich einen Trainingskurs für die.
Gute Idee.
Zahlt keiner. Also die da mitmachen, die können sich nicht leisten, eine Fortbildung zu zahlen. Und die denen den Job geben, die interessieren sich einen Scheiß.
Na gut, dann hätten wir das Problem geklärt.
Ja, genau. Auf jeden Fall hat es auch bei mir nicht funktioniert mit diesen Promo-Jobs, zumal man dann auch auf eigene Rechnung arbeitet meistens und bis die dann bezahlt werden und so. Das hat einfach alles nicht geklappt. Also ich musste mir was überlegen. Und ich konnte diesen dummen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, schon ab Tag 1 in der Ausbildung nicht hören. Da dachte Philipp ich mich aus. Schon, ich muss Herrin werden.
Ah, okay.
Aber so kam gut. Der erste Gedanke. Dieses keine Herrenjahre, das war wie ein Floh in meinem Ohr. Und ich hatte noch nicht wirklich diesen Gedanken, dass ich mal Domina werde. Aber ich wusste, okay, jetzt ist mir alles egal. Ich werde jetzt anfangen, nach Möglichkeiten zu suchen, die effizienter sind, aus meiner Sicht.
Warst du das Single wieder?
Nee, wir waren noch zusammen, aber wir haben nicht zusammen gelebt. Also er hat in Bremen gelebt und ich in Hamburg. Also das war dann so eine Pendelei, ist dann auch irgendwann deswegen unter anderem auseinandergegangen zwischenzeitlich. Aber ich war allein in Hamburg. Und das war kein Geheimnis. Also ich habe ihm das damals schon gesagt, dass ich mich jetzt auf dem ersten Schmuddelportal angemeldet habe. Und es ist auch sehr, sehr lange bei dem einen geblieben. So nach einer kurzen Google-Recherche habe ich mich mal informiert, welche Portale sich mit dem Verkauf von getragener Wäsche und Socken beschäftigen. Und dann gibt es verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel einmal ein Modell, wo du prozentual pro verkauften Artikel was abgibst an den Betreiber dieser Seite. Oder es gibt ein Modell, wo du als Anbieterin einen Monatsbeitrag bezahlst und die Interessenten kostenlos einen Account erstellen können und somit Zugang zum Profil haben. Und für das Modell hatte ich mich entschieden. Aus heutiger Sicht, ich werde keine Empfehlung für irgendwelche Portale geben. Ich kriege oft Nachrichten, kannst du bitte Beispiele nennen? Aber ich mache keine Werbung für Portale, weil das ist sehr individuell. Und was ich gut finde, muss noch nicht gut sein. Und was ich blöd finde, kann trotzdem gut sein. Also das ist schwierig, sich da in einem Satz zu was zu äußern.
Außerdem sind wir ja auch noch immer bei den Öffentlich-Rechtlichen und wir machen einfach keine Werbung.
Genau. Ich will da niemanden motivieren, mit anzufangen, aber das war für mich auf jeden Fall was, wo ich dachte, naja, dafür verurteile ich mich nicht selbst, das ist nicht so verwerflich, ich fange mal an, so Artikel zu verkaufen. Und ich kriege heute auch oft Nachrichten oder höre auch oft in meinem Umfeld, dass Mädels oder Frauen darüber nachdenken, mit sowas Geld zu verdienen. Und es ist nicht so, dass man nur mit Söckchen oder nur mit Höschen diese Umsätze macht, die einem den Arsch retten. Man wird sehr schnell sehen, dass die Flut an Anfragen sich fast ausschließlich um andere Fetische dreht. Und das war der erste Punkt, wo ich angefangen habe abzuwägen, was mache ich nicht. Damals war ich noch komplett anonym, weil ich ja auch diese Ausbildung nicht riskieren wollte. Ich habe in dem krassesten Autohaus Deutschlands gearbeitet. Ich hatte die Aussicht, wenn ich meine Ausbildung gut durchziehe, die erste Frau dort zu werden, die im Verkauf übernommen wird, der erste Azubi zu werden, der generell jemals übernommen wird. Und als Frau in so einem Haifischbecken Verkäuferin zu werden, das hat mich so motiviert. Ich wollte das einfach schaffen. Und damals war es für mich klar, dass ich diesen ganzen Fetischkram nur anonym nebenbei mache, weil ich richtig Angst hatte, dass möglicherweise auch mal ein Vorgesetzter oder irgendjemand, den ich kenne, auf einem dieser Portale oder auf diesem Portal auftaucht und mir das alles ruiniert. Also da hatte ich noch eine große, große Hemmschwelle und so. Das war so eine Übergangsphase für mich. Aber ich habe schon gecheckt, nur mit Söckchen und so verdient man nicht genug, um diese 500 € Lücke, die ich ja hatte, zu schließen. Und dann habe ich so angefangen mit dominante Telefonate. Dann mal die erste Webcam-Session, so ab Kinn abwärts. Und irgendwann zeigst du dein Gesicht und denkst, jetzt ist auch scheißegal. Und da habe ich gemerkt, was für einen Spaß mir das macht. Das war letztendlich auch das Problem an der Sache. Weil wenn du was aus Versehen findest, was dir extrem Spaß macht und was fast schon besser läuft als dieser harte Weg der Ausbildung, dann brauchst du sehr viel Durchhaltevermögen, um nicht den Fokus zu verlieren. Um nicht auf die falschen Pferdchen zu setzen. Das hätte sehr gut passieren können, dass ich gierig werde damals schon. Und denke, ich ziehe das ganze Ding richtig, richtig fett auf, scheiß auf die Ausbildung. Und dann wäre ich auch so ein klassischer Fall, kein Abschluss, kein nix. Aber nein.
Mir ist gerade eine Sache aufgefallen und das sehe ich so ein bisschen als Mahnmal für alle, die da draußen mit anfangen wollen. Du hast gerade gesagt, hey, mit diesem Söckchen und Schlüpper-Ding und vielleicht ein paar Fußfotos oder so, da machst du deine 500 € nicht. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, jeder, der damit anfangen möchte, oder jeder, der damit anfangen möchte, die haben doch eine höhere Zahl als 500 € im Kopf, wenn die das machen.
Natürlich, für 500 € macht keiner sich ein fettes Profil, versendet alles, kommuniziert mit den ganzen Menschen, die Anfragen stellen. Fürs Kommunizieren alleine gibt es auf den meisten Portalen ja auch kein Geld. Also man muss sehr schnell ein extremes Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, wer ein Zeitdieb ist und wer nicht. Und dabei scheitert es bei den meisten. Also wenn ich in der Vergangenheit auch schon Freundinnen in Anführungszeichen beraten habe, die denken, ja, das ist alles eine super Idee, weil es bei Nina leicht aussieht. Die sind oft nach kurzer Zeit extrem abgeschreckt gewesen, einfach weil so viele Nachrichten auf einen zukommen, die alle nichts mit Verkauf zu tun haben und die meisten Frauen, Anbieterinnen, ich spreche jetzt in der femininen Form einfach, weil das für mich einfacher ist aus der Perspektive, die ich selber erfahren habe, für die meisten ist es schwer, diese Zeit nicht zu verschwenden und sich nur auf gute potenzielle Kunden, sag ich mal, zu fokussieren. Und wenn du dann zu viel Zeit verlierst, dann hast du einen Stundenlohn von ein paar Cent für diese 500 €. Es bringt nichts.
Das ist das, was ich als Mahnmal da gerade rausgehört habe. Genau. Aber trotzdem ist es natürlich total geil, dass du was gefunden hast, eher zufällig, wo du sagst, ey, das ist mein Ding, ey.
Ja.
Ich glaube, die Branche hatte zu der Zeit, sah die sogar noch besser aus als jetzt.
Absolut.
Also das muss man auch noch sagen, wenn du jetzt mal 10 Jahre zurückschaust oder
extrem.
Wegen mir auch noch 5 Jahre, ich würde sogar sagen, sogar noch 3 Jahre. Aber jetzt hat sich da was brutal verschoben. Also
interessant, dass du das so siehst, weil das ist auch meine Beobachtung. Es gibt Portale, von denen ich mich aktuell zurückziehe, einfach weil es sich nicht mehr lohnt, weil es sich einfach...
Es ist, ich würde sogar sagen, es ist so gut wie vorbei.
Ja.
Hat jemand von euch die KI-generierten Insta-Profile gesehen?
Es ist
vorbei. Also wenn ihr noch auf euer Aussehen zählen wollt und damit noch, dann müsst ihr, also das wird auch nur noch live bald möglich sein.
Ja.
Also auch die Agenturen, warum sollten die mit Menschen arbeiten? Das brauchen die gar nicht. Weil es geht ja tatsächlich nur um die Illusion und um die Optik. Also da wird ein großer Markt bald verschwinden,
absolut,
der vor 10 Jahren noch da war. Deswegen wirklich hört da gut hin, wenn das euer einziger Plan ist. Wow.
Nee, da wird es sehr eng. Und den meisten, also es ist auch die Stimmung, die ich so aufsauge, den meisten Usern oder Interessenten, Sklavenkunden, die das Ganze echt ausleben wollen, also die auf Authentizität stehen, da muss man ja wirklich sagen, nur mit Live-Sessions kannst du noch Geld verdienen. Mhm. Ansonsten diese ganze Online-Geschichte, also die echten Ladies werden abgelöst von KI, einfach weil das auch 24/7 verfügbar ist und auch so authentisch gespielt wird oder programmiert wird, dass es reicht für das Verlangen, was in dem Moment befriedigt werden muss.
Mhm.
Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Zu meiner Zeit, ich finde es interessant, dass du es sagst, weil vor 10 Jahren hatte ich wirklich auch noch so das Gefühl, boah, also so viel, wie ich arbeiten will, so viel Geld kann ich dann auch verdienen, ne? Wenn ich meine diese Mauern fallen lasse und nicht auf Anonymität weiter beharre und so. Und das ging dann so die Ausbildung peu à peu entlang. Wirklich, ich würde sagen, vielleicht schon fast von halbem Jahr zu halbem Jahr, dass ich mehr Barrikaden habe fallen lassen und dann irgendwann auch dachte, scheiß drauf, ich mache Live-Sessions. Und ich hatte halt gute Erlebnisse. Ich hatte die ersten Sessions wirklich so wie so ein Superheldengefühl danach, weil ich natürlich einen Adrenalinkick hatte und aber immer extrem gut aus der Situation rauskam und Glück hatte, dass mir auch Leute gegenüberstanden, die mir nichts tun wollten, sondern die einfach nur einen Wunsch erfüllt haben wollten letztendlich. Sei es mal die Übergabe einer Flasche Natursekt einer U-Bahn-Station in Hamburg oder eine harte Anspuck, also Spitting-Session auf dem Parkplatz irgendwo. Aus all diesen gefährlichen Situationen, also die ich niemandem raten würde, keiner jungen Frau, bin ich immer gut rausgekommen und habe mich dann immer mehr getraut auch einfach.
Aber du hast auch ein gutes Gespür, glaube ich.
Habe ich.
Du hast, glaube ich, ein ganz gutes Gespür. So, trotz allem, also ne, wenn du sagst, okay, ich wusste ja eigentlich gar nicht, was ich mache oder so, aber irgendwie...
Interessant ist, dass mir das ja niemand beigebracht hat und ich oft nach Begegnungen oder nach Webcam-Sessions Feedback bekommen habe, dass ich authentisch bin, anders bin als die meisten anderen. Und ich kannte keine anderen Ladies in der Szene. Ich wusste ja nicht, wie die arbeiten. Ich habe mich auch nie auf die Konkurrenz, in Anführungszeichen, konzentriert. Mache ich heute noch nicht. Mhm. Ich gucke nur auf mich und das ist was, das ist einfach in mir. Ich habe Glück, dass diese Eigenschaft da ist, weil das mein Erfolg gewesen ist die ganze Zeit über. Ich bin authentisch und habe das gemacht, was ich selber gefühlt habe. Der Kunde, der Sklave, der mich was gefragt hat, der musste mir nicht die Worte in den Mund legen. Ich habe versehentlich das gesagt und das getan, was diese Person extrem erfüllt hat. Mhm. Und dadurch ist natürlich auch mein Selbstbewusstsein gewachsen. Dadurch bin ich stärker geworden. Plus dieser finanzielle Druck wurde minimiert. Und ich hatte dann eben auch wieder Möglichkeiten, mich mehr auf die Ausbildung zu konzentrieren, einfach weil ich gemerkt habe, okay, das läuft, mein Arsch ist im Trockenen und ich werde jetzt angreifen. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe es geschafft, die erste Verkäuferin dort zu werden. Ich war zeitweise die einzige Frau bei Maserati Deutschland im Verkauf und ich war sehr, sehr stolz darauf, das geschafft zu haben, trotz diesem damaligen Doppelleben schon, was ich da selber ja aufgezogen habe. Der einzige Punkt, an dem man jetzt denkt, wieso hat sie denn da nicht aufgehört, ist halt, ich bin Verkäuferin geworden, ich habe alles erreicht, was ich wollte, aber ich habe letztendlich eine Reise zu mir selbst gemacht oder zu einer neuen Facette von mir selbst. Und dieser Anfangsplan, dass ich dann glücklich bin, wenn ich diesen Verkäuferjob habe, der hat am Ende der Ausbildung nicht mehr bestanden. Also ich habe mich über diesen Erfolg gefreut und war dann auch erstmal so kurz in diesem, ich kann mich zurücklehnen Modus. Aber ich war nicht happy. Das hat mich nicht gekickt. Das hat mich nur gestresst. Diese 70 Stunden die Woche im Büro. Ich wollte das nicht mehr. Und diese ganzen Nervereien mit Kunden und mit Kollegen und dieses permanente, diese Reibung. Und dann ist es auch ein extrem maskulines Umfeld, was ich eigentlich nicht anders kenne. Aber es nervt trotzdem manchmal, den tausendsten dummen Spruch zu haben. Und dann war das natürlich ein extrem angenehmer Kontrast, auf der anderen Seite mit Erniedrigung Geld zu verdienen.
Das dachte ich mir, weil wie muss es sein, wenn man jemand ist, der eigentlich vom Charakter her eher dominant ist?
Absolut.
So sich dann irgendwie in der Arbeit rumschubsen zu lassen. Wann kam dann das erste Mal, wie irgendwie so einer von den Schlipsträgern, der irgendwie blöd eingefallen ist, wo du dir gedacht hast, dich würde ich eigentlich fisten. Du bist genau der dafür bezahlt, dass ich dich fiste. Und jetzt kommst du hier mit Mäuschen. So gab es solche Momente?
Natürlich. Ja. Vor allen Dingen, wenn du die ersten krasseren Sachen gemacht hast, wirklich mit Toilettenerziehung. Das ist ja auch immer ein Thema, was gut ankommt in meinen Nachrichten. Natürlich, wenn dich ein Chef richtig zusammenfaltet vor anderen Leuten oder heute sind die Schuhe zu hoch, morgen zu niedrig. Warum so? Warum werde ich nach der Optik beurteilt und die männlichen Kollegen nicht so? Also... Aber sagt halt keiner was zu. Und wenn mir die Frisur heute schief sitzt, wird da was zu gesagt.
Das ist eine absolute Frechheit.
Ist eine Frechheit.
Entweder alle kritisieren oder keinen.
Und dann stelle ich mir von meinem inneren Auge natürlich vor, wie ich da irgendwas veranstalte, was ich jetzt hier nicht aussprechen darf.
Ja, ich habe so ein bisschen, verstehe mich nicht falsch, ich habe den Anschluss verloren zum Neuanfang. Wir sind auf der Reise zum neuen Leben, richtig?
Also der Neuanfang, Koblenz damals verlassen zu haben und mir ein neues Leben in Hamburg aufzubauen, beinhaltet schon streng genommen mehrere Neuanfänge. Ja. Es beinhaltet den Neuanfang eines Ausbildungsplatzes, es beinhaltet den Neuanfang ins Fetisch-Game, in diese ganze Welt einzutauchen, die ich ja nur aufgrund dieser Geldnot oder was ich nur aufgrund dieser Geldnot machen musste. Und dadurch sitze ich eigentlich heute hier. Einfach weil ich so fucking pleite war und mich dieses Autohaus von Bremen nach Hamburg geschleust hat. Und das ist auch das, was ich meinte mit im Vorgespräch mit dir, Max, eben mit so, was für kleine Steine so ein Umzug der Liebe wegen oder so ein Ausbildungsplatz, der dann doch nicht da stattfinden kann und du entscheidest dich, okay, ich gehe in eine andere Stadt. Was für ein kleiner Stein oder mittelgroßer Stein manchmal eine riesen Lawine auslöst und dein gesamtes Leben flippt. Also, dass ich jetzt heute Domina bin, hätte ich mir 2014 nicht gedacht.
Es ist ja auch, ich meine, der Weg dieses Beruf und Berufung, so, du machst was, zuallererst die Ausbildung. Ich meine, das ist, woher kam das? Das kam durch die Ängste, die älteren Generationen geschürt haben.
Genau.
Dieses, hey, du brauchst eine Ausbildung, sonst bist du verloren. So, was jetzt ich heute gar nicht mehr so sagen würde. Ich meine, ich sage das meinen Jugendlichen schon, macht eure Ausbildung. Ich sage auf jeden Fall, brecht nicht ab, wenn ihr eine habt. Das ist wirklich schlecht. Also das schadet euch wirklich, weil es was
psychisch
mit der Seele macht.
Ja.
So, ich habe was abgebrochen und so. Das ist, da zieht lieber durch einmal. Aber wenn ihr schon eine andere Idee habt und da drin schon arbeiten könnt, dann sage ich jetzt nicht, hört damit auf, nur damit ihr eine Ausbildung macht. Aber das hat man früher, hat man es uns so eingepflanzt.
Und trotzdem muss man sagen, dass wir ja immer noch in verschiedenen Systemen hier in Deutschland leben und das System Arbeitnehmerschaft ist ein sehr, 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 sehr starkes System.
Ja.
Und wenn du dich irgendwann entscheidest, aus welchen Gründen auch immer, vom Unternehmer wieder ins Arbeitnehmerleben zu gehen, so, dann will jeder wieder auf einmal irgendwas sehen.
Mhm.
So, also macht eine Ausbildung.
Es schadet euch nicht und zieht es in dem Alter durch. Zieht es durch, wenn ihr jung seid. Es wird schwerer. Es wird jedes Jahr ein bisschen schwerer, mit wenig Kohle sich irgendwie durchzuschlagen.
Richtig, das ist ein guter Punkt. Denn ich war in der Berufsschule dann mit Menschen, die teilweise 15, 16 waren. Die hatten nicht mal einen Führerschein, haben Automobilkaufmannfrau gelernt. Ich war schon 19 damals. Also da bin 19 geworden in dem Jahr. Ich hatte ein Auto, einen Führerschein. Ich hatte eine eigene Wohnung. Ich hatte halt Stress, den die Eltern dieser Leute, also dieser Schüler, Mitschüler hatten. Und das war für mich ein extremer Faktor, der das für mich erschwert hat. Ich hatte das Gefühl, auch wenn die nur 2, 3, 4 Jahre jünger sind, ich sitze da mit Kindern. Das war für mich eine große, große Belastung. Was ich empfehlen kann, direkt in die erste Reihe gesetzt in der Berufsschule. Und mein Arm war immer oben, weil ich wusste, wenn ich anfange hier zu chillen, wenn ich mich hinten hinsetze, wo es lustig ist. Und das, ich war früher genauso ein Clown. Ich saß hinten mit den Jungs, ich habe die ganze Zeit meinen MP3-Player im Ohr gehabt, nur Quatsch. Und das hat Spaß gemacht, ja. Aber damit willst du nicht die Ausbildung so durchziehen, wie du es solltest. Und deswegen habe ich mich selbst überlistet, in die erste Reihe gesetzt. Da wurde ich gezwungen, dass ich alles mitbekomme. Und ich habe einen 1er-Durchschnitt gemacht. Und das habe ich mir aber so erzwungen. Mhm. Und wenn man sich selber gut genug kennt, dann sollte man das tun, weil das tut dann am Ende weniger weh, als sich zu ärgern, dass man die Ausbildung nicht geschafft hat oder mit schlechteren Noten, weil die meisten sind nicht dumm, es liegt nur an der fehlenden Disziplin oder an der fehlenden Übersicht.
Und dann kommen so Fluchtmechanismen ins Spiel, so, ja, jemand anders ist schuld, dass ich, und dann ist der schuld und sie, nein, du.
Also ich kann das komplett nachvollziehen, wenn man irgendwie was anfängt, weil man muss jetzt, bei der Ausbildung kommt ja noch dazu, dass dieses zeitgebundene, sondern du musst jetzt im September damit anfangen.
Genau.
So, und bis September musst du was haben. Und dann werden die Leute so reingezwungen, jetzt da an dem Tag dort zu sitzen und nehmen dann halt auch manchmal was einfach gar nicht zu ihnen passt.
Ja.
Aber ich finde, du bist das perfekte Beispiel dafür, dass sich auf eine Reise machen einen halt auch irgendwo hinführt.
Ja. Per
Definition. Das ist so dieses, wenn ihr irgendwo hin wollt, dann müsst ihr halt losgehen. Und wenn ihr unterwegs merkt, es ist gar nicht so wirklich die richtige Richtung, ich gehe jetzt hier nach Norden, Norden steht jetzt für mich dieses Autohaus, aber vielleicht möchte ich auch ein bisschen in den Osten und so. Und dann kann der schon nach Nordosten einpendeln, bevor er dann wirklich in den Osten reist. Das war jetzt eine blöde Allegorie.
Nein, das war schon ganz gut. Aber du irgendwann bist du dann Chefverkäufer bei Lada.
In Moskau, genau. Jetzt wisst ihr, was ich meine. Nee, es geht darum, ihr könnt nur irgendwo hinkommen, wenn ihr euch bewegt.
Genau,
darum
egal
geht's.
Wie langsam.
Und jeder Neuanfang beginnt mit einem Schritt.
Yes.
Und das hast du gemacht und du konntest nicht wissen, wo der dich hinführt. Und am Schluss bist du zu einer Art Berufung gekommen, die dich ja jetzt ja auch wieder irgendwo hinführt.
Ganz.
Also du wirst nicht dein Leben lang hauptberuflich Domina sein. So, fertig. Einfach nicht nur, es würde bei dir gehen, weil ich schwör's dir, ich hab so vor, mittlerweile bin ich ja fetischlos und irgendwie alt und ich fühle ja nichts mehr.
Total Vanilla geworden.
Ich fühle nichts mehr. Nicht mal mehr Vanilla. Ich
es
so abends, wenn mir irgendwer hier übers Ohr schlägt oder so, dann ist es meistens ein Hund.
Das ist die Lilly.
Nee, dann sage ich immer so, warte, ich muss hier noch ein Skript fertig machen. Aber vor ein paar Jahren, als ich da noch schlimm war, Du in Mitte 50 wärst es gewesen. Nicht du mit Mitte 20, du in Mitte 50 wärst es gewesen. Aber
vielleicht fange ich dann nochmal wieder an. Vielleicht mache ich jetzt mal so 20 Jahre Pause und dann steige ich wieder ein.
Und dann so richtig streng und sauschlecht gelaunt. Und nichts kann ich richtig
Grumpy
machen.
Grumpy Cat
nichts
als Mensch.
Nichts kann ich richtig machen.
Genau.
Das wäre toll. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, du willst es ja nicht dein ganzes Leben. Und jetzt hat dich diese Reise schon wieder woanders hingeführt. Schau, jetzt sitzt du hier in dem Podcast, du erlebst tausend Sachen sowieso die ganze Zeit. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wohin Neuanfänge einführen können.
Absolut. Also es war sicherlich nicht einfach, vielleicht keinen einzigen Tag lang, aber ich bereue den Weg nicht. Und ohne die Entwicklung wüsste ich, glaube ich, gar nicht, wer ich jetzt heute bin. Also auch ohne diese Geldsorgen. Es ist nicht so, dass ich denke, boah, wieso habe ich keine reichen Eltern? Ich denke mir, gut, dass alles so gekommen ist, sonst hätte ich so viel weniger krasse Erinnerungen und Erfahrungen und das hat alles schon einen Sinn.
Und alles kann ein Neuanfang sein.
So ein kleiner Stein, der bringt manchmal ja eine ganze Lawine ins Rollen. Und auch hier wieder, keiner ist allein. Also du musst einfach nur die Augen offen halten. Aber der kleinste Stein kann eine riesige Veränderung bewirken.
Ausstechen hättest du mich nicht können mit deiner Uhr wahrscheinlich. Obwohl das Auto verkauft. Das Reel kam raus. Habt ihr das alle gesehen? Das Reel kam raus. Das war ein sehr, sehr lustiges Reel. Danke, SWR.
Danke, SWR. Wir hoffen auf mehr. Wir haben noch so viel Schnipsel davon im Background.
Ey, ich fand uns so witzig da. Also ich habe das mehrfach angeschaut, ich fand das so lustig.
Aber es klingt halt weird, wenn du so sagst, ich fand uns richtig lustig.
Ich fand uns lustig. Also wer das nicht kennt, wir haben ein Reel gemacht, das findet ihr auch beim SWR, das findet ihr auf unseren Profilen, wo wir so Schilder hochhalten mussten, wer macht was oder wer würde am ehesten. Und warum ich das so lustig fand, ich war ja nicht dabei, als ihr drin wart. Und ihr war, ich habe es ja noch gar nicht gesehen, was ihr gesagt habt und so. Das war sau lustig. Ja.
Müsst ihr euch auf jeden Fall ansehen.
Wer würde am ehesten
ein Porno drehen?
Die Medienhure und die andere Medienhure. Sehr, sehr lustig.
Ja, wenn ihr davon mehr wollt, dann schreibt der Redaktion auch gerne.
Das fand ich gut.
An gjh.swr3.de, dass ihr mehr Online-Content von uns sehen möchtet. Lustige Fragerunden.
Socken kaufen von Roman und mir.
Genau.
Ey, meine sind tasty.
Die sind knusprig und würzig, ja.
Genau, wenn ihr einen Socken vom Roman kauft, gibt es einen von mir dazu.
Wow, gratis. Und ich guck mal ins Paket rein.
Nee, bitte nicht, dann kann ich es nicht. Dann kann ich es nicht. Wenn du zuguckst, kann ich es nicht. Nee, ich will nicht, dass dies riecht.
Also.
Das ist mir unangenehm.
Ach, ich rieche hier doch alles unterm Tisch.
Es war schön. Es ist eine Zwischenfolge, Leute. Es ist eine kleine Zwischenfolge. Oh, ich bin so gespannt, was ihr von dem Neuen haltet. Wenn das Neue klappt.
Da bin ich auch gespannt.
Gott, ist das spannend.
Ja. Jungs. Der Neuanfang ist jetzt abgeschlossen.
Danke, dass du den ersten Schritt gemacht hast.
Mhm. Mit Vergnügen. Bin froh, dass ich dank diesem Neuanfang jetzt hier am Tisch mit euch sitzen darf. Und ja, ich würde sagen, wir sind raus, oder?
Sind wir. Schaltet auch nächste Woche Donnerstag wieder ein. Ihr habt schon ein bisschen Teaser bekommen. Alhamdulillah.
Bye.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Unsere Abschiedsfolge zur Staffel Leichen im Keller hat euch sehr bewegt und ihr hattet noch ein paar Sachen, die ihr dazu loswerden wolltet.
In der Folge mit Laura meinte Roman, bei Notfällen in Verbindung mit Drogenkonsum solle man beim Notruf nur die Herzprobleme erwähnen, damit die Polizei nicht mit alarmiert wird. Kann ich verstehen. Aber bitte, bitte erklärt nochmal, dass der Rettungsdienst, wenn er dann da ist, unmittelbar über die eingenommenen Substanzen informiert werden sollte. Das ist so wichtig für diejenigen, die helfen wollen, und Sekunden können dabei entscheidend sein, ob ein Leben zu Ende geht oder gerettet werden kann. Außerdem haben die Jungs und Mädels vom Rettungsdienst eine Schweigepflicht, auch gegenüber der Polizei. Somit hat eure Info zu den Substanzen keine juristischen Konsequenzen. Vielen Dank und weiter so. Chris.
Hallo liebes GJH-Team, danke für diese tolle Folge mit Laura. Sie hat mich wachgerüttelt und wir werden nun einiges in Sachen Sterbevorsorge angehen. Als Tipp, die Daten können auch im Portemonnaie aufbewahrt werden, da die Ersthelfer dort meist zuallererst schauen. Und wir haben im Auto auch einen laminierten Zettel liegen mit Namen und Daten von uns und unseren Kindern. Viele liebe Grüße, Nicole.
Ich bin Fan seit der ersten Folge. Die letzte Episode mit Laura fand ich persönlich sehr interessant. Ich bin selbst Hospizbegleiter, Trauerbegleiter und ich bin auch beim Kriseninterventionsteam. Seit Jahren begleite ich Menschen bei ihren schlimmsten Momenten im Leben. Und ich weiß, wir halten alle mehr aus, als wir glauben. Aber um die Menschen in ihren dunkelsten Stunden zu begleiten, arbeiten wir in der Hospiz mit der sogenannten Glückspsychologie. Vielleicht ist das ja auch was für alle Zuhörenden, denn damit können wir positive Gedanken in unser Leben integrieren. Macht weiter so, Tommy.
Außerdem wollten wir euch diese Mail-Ausschnitte noch mitgeben.
Hallo ihr drei und liebes SWR3-Team. Zur Folge mit der Lüge von Max. Ich bin jetzt 5 Jahre verheiratet und 10 Jahre mit meinem Mann zusammen. In der Zeit hat sich unsere Beziehung mehrfach geändert. Ich habe immer wieder gesagt, Betrug ist für mich schon ein Kuss. Mittlerweile stehen wir beide da und sagen, du, wenn du jemanden super interessant findest und etwas anfangen willst, in Anführungszeichen, dann rede mit mir drüber. Wir finden eine Lösung dazu. Und wir reden wirklich viel und sehr offen über alles. Als vor 2 Jahren ein neuer Kollege bei mir angefangen hat, war ich direkt unfassbar verschossen. Ich habe mit meinem Mann gesprochen und er meinte, bevor du Scheiß machst, sag vorher Bescheid. Aber er wusste, dass ich verknallt bin. Und ich liebe ihn dafür, dass er da so cool geblieben ist. Toll, dass ihr euch traut, schwierige, unbequeme und auch hässliche Themen aufzumachen und darüber aufzuklären. Macht weiter so. Liebe Grüße, Katrin.
Erstmal vielen Dank für euren Beitrag zur Sichtweise über Menschen, die sonst gesellschaftlich eher nicht gesehen werden oder gesehen werden sollen. Eine kurze Anmerkung zum Thema Geld geben an Bettler und die Frage, ob sie es vielleicht für legale oder illegale Drogen ausgeben. Ich möchte gerne ergänzen, dass es Leben retten kann, wenn diese Menschen das Geld für Drogen ausgeben. Ich habe auf einer Intensivstation gearbeitet und bin jetzt noch in einer Notaufnahme, bei der wir Fälle aus jeder Fachrichtung eingeliefert bekommen. Und ich kann sagen, dass es wirklich lebensbedrohlich sein kann, in einen Entzug zu rutschen. Von Krampfanfällen, vor allem bei Alkohol, über völlige Dysregulation des Kreislaufs oder der Atmung, über Halluzinationen, massiven körperlichen Schmerzen etc. kann es im Grunde alles geben. Vor allem, wenn der Körper eh schon geschwächt ist, durch Schlafmangel, wenig Nahrung, kaum Nährstoffe und was das Leben ohne feste Bleibe noch so mit sich bringt. Liebe Grüße, Alvine.
Und wenn ihr noch mehr True Crime wollt, dann hört ihr vielleicht mal rein bei Cut, das Silvester, das uns verfolgt. Bei dem Doku-Podcast vom WDR geht es um die Kölner Silvesternacht. Damals sind mehr als 600 Frauen sexuell belästigt worden, die Täter, meist Männer aus Nordafrika. Und dann gibt es noch die, die plötzlich auch zu Tätern gemacht worden sind, aber eigentlich gar nichts damit zu tun hatten. Wer darunter bis heute noch leidet, aber auch was die deutsche Identität ausmacht und wer dazugehört und wer dann draußen bleiben muss oder was wir in Sachen Migration und Asyl gelernt haben, aber auch ignoriert und verpasst in den vergangenen Jahren und was unsere Gesellschaft zusammenhält. Das alles hört ihr bei Cut, das Silvester, das uns verfolgt, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.